Mittlerweile ist es ja kaum noch zu leugnen, es wird langsam Frühling in Deutschland. Das merken die Allergiker und Allergikerinnen schon seit Wochen. Und wir hatten ja auch wettermäßig ziemlich viele sonnige und ungewöhnlich warme Tage in den letzten Wochen. Das finden die allermeisten von uns ziemlich gut. Erstmal jedenfalls, vor allem natürlich viel Sonnenlicht und längere Tage. Gleichzeitig ist vielen aber ja auch bewusst, dass es schnell zu warm und dann irgendwann auch zu heiß werden kann. Im Sommer wird es ja gerade in Städten ziemlich schnell unangenehm, wenn man beispielsweise wie ich im Dachgeschoss wohnt, wenn Wiesen im Park vertrocknen oder auch der Waldboden einfach nur noch staubt. Zur extremen Hitze kommen dann oft noch andere Extreme, wie zum Beispiel Starkregen dazu. Das betrifft uns hier in Deutschland, aber auch weltweit ist das ein Thema und oft noch viel dramatischer. Erst recht in den Metropolen und Megacities. Genau da gucken wir in dieser Episode mal genauer drauf. Und das nicht, weil ich Erdkunde-Leistungskurs hatte, sondern weil wir alle was davon lernen können. Hallo und herzlich willkommen.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Die Stadt Bangalore oder besser Bengaluru in Südindien ist nicht nur als boomende IT-Stadt und für ihr starkes Bruttosozialprodukt bekannt. Nein, sie ist auch eine Stadt, die sowohl unter extremem Wassermangel als auch unter Überschwemmung leidet. Die BBC zum Beispiel hat vor ein paar Jahren prophezeit, dass ihr bald das Trinkwasser ausgehen könnte. Und das, obwohl Bangalore einst als Stadt der tausend Seen bekannt gewesen ist. Indien, eine Serie über ein Land der großen Gegensätze, heißt im Brand 1 Magazin eine ambitionierte Serie, die ihr, wenn ihr das Heft lest, vielleicht ja in den letzten Ausgaben auch schon wahrgenommen habt. An diesem Schwerpunkt arbeiten Julia Lauter und Holger Fröhlich und viele Autorinnen und Autoren aus Indien. Und darin geht es darum, dass Indien ja als größte Demokratie der Welt ohne Frage immer wichtiger wird. Für die Welt, aber eben auch für uns hier in Europa und in Deutschland. Julia und Holger berichten mit den Kolleginnen und Kollegen aus einem Land, dessen Wirtschaft jährlich um gut 6% wächst und das bei allem Fortschritt, zum Beispiel in der Digitalisierung, mehr als die Hälfte seiner Bevölkerung mit kostenlosen Grundnahrungsmitteln versorgen muss. Sie zeigen Umbrüche und begleiten Menschen, die diesen Wandel gestalten und erleben. Da beide über Indien berichten, spreche ich für diese Episode natürlich auch mit beiden. Gleich auch mit Holger Fröhlich, aber wir beginnen mit Julia Lauter, denn sie hat recherchiert zum Thema Wassermanagement in Bangalore. Und ich sage erstmal hallo Julia und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Christian.
Bangalore oder Bengaluru wächst seit Jahrzehnten ja enorm schnell und ein zentrales Problem ist das Wasser. Denn es gibt nicht genug davon für die mehr als 13 Millionen Menschen. Interessanterweise sind nicht moderne Wasserleitungen, sondern Brunnen eine Lösung.
Ja, in Bangalore ist es so, dass nur die Hälfte der Bevölkerung der Stadt derzeit mit Leitungswasser versorgt werden kann. Und das ist natürlich nicht ausreichend. Deshalb sind Brunnen nicht die Lösung für alles, aber sie sind ein sehr wichtiges zweites Versorgungsnetz für die Stadt. Und das Wissen darüber war eine lange Zeit verloren gegangen und wird erst jetzt wiederentdeckt. Und das ist die Geschichte, die wir erzählen aus Bangalore. Wie diese historischen Brunnen dazu beitragen können, das moderne Leitungswassersystem zu ergänzen und den Wasserkreislauf in der Stadt wieder zu stabilisieren.
Wie können Sie denn dazu beitragen?
Also in Bangalore ist es so, dass, wie du schon gesagt hast, es gibt auf der einen Seite Starkregen und auf der anderen Seite nicht genug Wasser, Trinkwasser für die Menschen vor Ort. Die Brunnen waren früher die einzige Möglichkeit, wie die Menschen an Wasser gekommen sind. Die speisen sich aus dem oberflächennahen Trinkwasserleiter. Wie bei uns auch. Also das ist praktisch dieser Schwamm aus Erde und Gestein, in den der Regen so einsickert und dann nach und nach immer weiter das Wasser so nach unten leitet. Und wenn man jetzt so einen Brunnen hat, wie die so traditionell gebaut sind, also man hat große Steine, die praktisch so eine Röhre bilden und dann drückt das Wasser aus diesem oberflächennahen Grundwasserleiter von der Seite in den Brunnen rein. Es ist so ein bisschen vorgefiltert. Es ist bestimmt nicht an allen Stellen Trinkwasserqualität, aber an sehr vielen Stellen, auf jeden Fall die ich in Bangalore besucht habe. Die werden auch von Universitäten überwacht, dass da natürlich die Trinkwasserqualität stimmt. Und das sind, ich sag mal, wirklich altertümliche Methoden. Ne? Also so wurden schon vor Hunderten von Jahren wurde so Wasser generiert. Und für uns, die wir uns darauf verlassen können, wenn wir die Leitung aufdrehen, dann kommt Trinkwasser, wirkt das vielleicht auch sehr weit weg. Aber in Bangalore sind die Brunnen einfach ein Wassersystem, das relativ verlässlich funktioniert, dass das Problem überbrücken kann, dass das Leitungswasser nicht ausreicht einfach. Vielleicht dazu ganz kurz. Bangalore ist eine sehr seltsame Stadt auf eine Art, weil die meisten Großstädte, wenn man sich das so vor Augen führt, auf der Welt, nicht nur im globalen Süden, sind irgendwie an einem Fluss gebaut oder sind an der Küste entstanden. Also sie haben irgendwie eine Art von natürlichem Zugang zu Wasser. Bangalore aber nicht. Bangalore liegt auf einem Plateau und der nächste Fluss ist 100 Kilometer entfernt, also der nächste größere Fluss, der die Stadt mit Wasser versorgen kann. Das heißt, die Leute müssen da kreativ sein, was Wassergenerierung angeht und wie sie zu ihrem Trinkwasser kommen. Und deshalb, du hattest es in der Anmoderation gesagt, es war einmal die Stadt der 1000 Seen, weil die Menschen dort schon vor Hunderten von Jahren eigentlich künstliche Seen angelegt haben und sich einen eigenen Wasserkreislauf auf diesem Plateau erschaffen haben. Aber der ist eben über die Jahrhunderte verloren gegangen. Und deshalb können die Wiederbelebung dieser Brunnen kann eben dazu beitragen, dass ein neuer Wasserkreislauf da entsteht, der einfach smarter ist. Einfach smarter als nur auf Leitungswasser zu setzen, dass man hunderte Kilometer heranpumpen muss. Das ist sehr energieintensiv, sehr fehleranfällig. Und damit erreicht man nicht alle Menschen in der Stadt.
Ich persönlich finde es sehr, sehr spannend, dass sozusagen da aus so einer alten Tradition jetzt ein neues System entstehen kann. Und du beschreibst es auch ganz gut, finde ich, in dem aktuellen Text, dass du sagst, es ist so ein bisschen so vier Schritte. Also A ist da dieses vergessene Wassersystem, aber es gibt noch drei weitere, die dazu führen, dass es dann eben doch auch ein modernes System sein kann. Was sind die?
Ja, in dem Text habe ich das so ein bisschen ausgeführt. Ich glaube, ein sehr wichtiger Schritt ist, erstmal zu verstehen, die Menschen, die über diese Brunnen Bescheid wussten, all die Zeit, in der sie so in der Öffentlichkeit keine große Rolle gespielt haben, das sind sehr einfache Menschen. Oft haben die sehr wenig Schulbildung, einen sehr geringen sozialen Status. Und deshalb wurden die in der Öffentlichkeit auch kaum gehört. Es gibt so eine Community in Bangalore, ich glaube, aber auch über Südindien hinaus, die Manuvadas. Das ist praktisch eine Community von traditionellen Brunnenbauern, die einfach Brunnenbauer sind. Schon seit Generationen, von Generation zu Generation wird dieses Handwerk weitergegeben. Und deren Wissen ist deshalb verschüttet, weil man eben ihnen nicht mehr so zugehört hat. Und ich habe bei meiner Recherche einen Ingenieur gefunden, getroffen, Vishwanath S., der sich eben vernetzt hat mit den Brunnenbauern und daraus diese sehr spannende Initiative aufgebaut hat. Ohne die Brunnenbauer gäbe es sozusagen dieses Wissen über, wo man Brunnen anlegt und wie man sie so baut, dass sie nachhaltig sind und auch Dürreperioden überdauern können. Ohne die gäbe es dieses Wissen wahrscheinlich nicht mehr. Aber genauso wichtig wie dieses traditionelle Wissen ist die Weiterentwicklung dieser Idee eines neuen nachhaltigen Wasserkreislaufs. Und da kommen die Startups der Stadt ins Spiel. Ich habe einen total spannenden Ingenieur getroffen, der sich mit der Wiederaufbereitung von Abwasser beschäftigt in Bangalore. Vikas Brahmavihar vertreibt sozusagen Recycling-Systeme, wie man Abwasser aufbereiten kann und hat sich mit der Initiative der Brunnenbauer und von Vishwanath S. vernetzt. Und was sie gemacht haben, ist sozusagen, sie schalten die traditionellen Brunnen, zu denen die Menschen Vertrauen haben, mit diesen Wasserrecycling-Kläranlagen zusammen. Und so machen sie das viel einfacher für die Menschen zu vertrauen in das neue recycelte Wasser. Weil die Abwehr und der Ekel, also, und ich glaube, das ist auch nicht speziell Indisches oder so. Wenn man in Deutschland sagen würde, hier ist Abwasser und wir machen daraus Trinkwasser und danach könnt ihr das zum Kochen, Trinken, Baden, Waschen verwenden. Die meisten Leute würden wahrscheinlich auch sagen, nein, danke. Abwasser hat einfach diesen Ekelfaktor. Und in Bangalore versucht diese Initiative durch die Kombination aus Abwasserrecycling und traditionellen Brunnen diesen Ekel so zu überbrücken. Ich bin da an einen Ort gefahren, wo das erste Projekt so entstanden ist, wo sozusagen Abwasser aus öffentlichen Kläranlagen in einen kleinen See geleitet wird, über den See in den oberflächennahen Grundwasserleiter sickert und von da in einen alten, historischen, wunderschönen Brunnen. Und aus dem Brunnen wird das Wasser weitergepumpt in eine Aufbereitungsanlage und danach in die nahegelegenen Dörfer. Da werden jetzt fast 10.000 Menschen mit zusätzlichem Wasser versorgt, also ein ziemlich großer Hebel. Und sie sind eben viel bereiter, sich auf dieses recycelte Wasser einzulassen, wenn es einmal schon durch den Brunnen gelaufen ist. Einfach weil der Brunnen ein vertrautes Konzept ist. Und ich glaube, diese Idee ist einfach ziemlich zukunftsweisend. Und ich glaube, nicht nur für Bangalore, sondern auch weit darüber hinaus, wenn wir uns die Probleme mit Wasserknappheit auf der ganzen Welt, im globalen Süden, aber auch in Europa anschauen. Also die Idee, wie man Menschen dazu bringen kann, sich für recyceltes Wasser zu öffnen, die ist super spannend.
Die Reporterin Julia Lauter hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen noch eingehender über das Wassermanagement in Bangalore und welche Rolle die dortige Start-up-Szene auch dabei spielt. Julia, ich habe die Start-up-Szene erwähnt. Du hast auch gesagt, da ist sozusagen Tradition mit Moderne jetzt so zusammengekommen, verheiratet worden, vielleicht mit einer neuen Idee, die das so ja kombiniert. Welche Rolle spielt denn die Start-up-Szene in Bangalore?
Die Start-up-Szene in Bangalore ist einfach ein riesiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Es gibt eigentlich so ein ganzes Viertel, in dem man das Gefühl hat, praktisch jeden, den man auf der Straße trifft, ist irgendwie Gründer. Unser Reporter Omkar Kandekar, der für uns eine Geschichte auch geschrieben hat über die Start-up-Szene, meinte, im Grunde ist es, man wirft einen Stein und trifft einen Gründer. Also es ist wirklich die ganze Stadt voll. Das heißt, es gibt super viel Innovation in der Stadt und Offenheit dafür, dass man traditionelle Systeme auch in Frage stellen kann. Ich glaube, die Kombination, die es hier gibt in dieser Wasserfrage, also zwischen Tech-Startups und traditionellen Brunnenbauern, ist trotzdem sehr außergewöhnlich, weil in der Startup-Szene in Bangalore ist es wahrscheinlich so wie in Berlin und Kopenhagen und auf der ganzen Welt. Es treffen sich Leute mit sehr hohem Bildungsabschluss, die vielleicht schon auf die gleiche Hochschule gegangen sind, die einen sehr hohen sozialen Status haben, Geldgeber und so weiter. Dass die aber zusammenarbeiten mit Menschen, die gar keinen Bildungsabschluss haben und deren Wissen nicht Bücherwissen ist, sondern einfach Erfahrungswissen. Und dass man sich trotzdem auf Augenhöhe begegnet, das ist sehr ungewöhnlich. Und das wurde mir von allen Protagonisten auch so bestätigt. Also, dass sie zusammengefunden haben und auf Augenhöhe miteinander arbeiten, ist eine Besonderheit dieses Projektes.
Holger, hier an der Stelle würde ich dich gerne mal mit dazu holen. Du hörst ja auch schon die ganze Zeit zu und beschäftigst dich ja auch sehr, sehr intensiv mit der Startup-Szene, auch in Indien beispielsweise. Und diese Initiative, diese besondere Initiative, wie Julia ja auch gerade nochmal erklärt hat, zu den Brunnen, die ist mittlerweile auch in 10 weiteren indischen Städten gestartet. Und in dem Text der aktuellen Ausgabe ist auch davon zu lesen, dass eben, ich sag mal, gerade so große Megacities gar nicht mehr so funktionieren können, wie wir es vielleicht hier oft denken, mit zentralisierten Systemen und so, sondern dass das alles anders gedacht werden muss, dezentral. Ist das auch so ein typischer Fall für die indische Startup-Szene und für die Gedanken, die sie sich so machen müssen, Holger?
Ja, würde ich schon sagen. Hallo erstmal, Christian, auch von meiner Seite. Ja, bestimmt, da ist irre viel Erfindergeist und Erfinderinnengeist. Und überhaupt muss man ja sagen, dass der Altersdurchschnitt in Indien, aus dem Kopf gesagt, bei 28 Jahren ungefähr liegt, also Mitte, Ende 20, was ja deutlich unter dem ist, was wir hier in Deutschland haben. Und bei 1,3 Milliarden Leuten kann man sich ausrechnen, wie viele junge Menschen da sind und wie viele junge Menschen, die nach Arbeit suchen, die Lust auf Karriere haben, die Bock haben, was zu gründen. Also allein davon nur mal auszugehen, gibt es eine Riesengruppe an jungen, gründungshungrigen Menschen, die Lust haben, Sachen auszuprobieren und auch mal damit nicht erfolgreich zu sein. Aber so passiert eben ständig ganz viel. Und man kann die indische Startup-Entwicklung so ein bisschen in Phasen einteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle Phasen zusammenbekommen, aber die allererste Phase ist dann oft ein reines Kopieren von ausländischen Ideen. Eine andere Phase war die Outsourcing, also Übernehmen von manueller Tätigkeit, die übers Internet abgewickelt werden kann, also ein bisschen als Indien so das Callcenter der Welt war, wo sich ja auch wegentwickelt hat, von hin zu jetzt einer sehr interessanten Phase, wenigstens interessant für die Berichterstattung von außen, nämlich, dass die Startups ganz eigene Probleme lösen. Die kopieren nicht einfach nur Uber für Indien und die machen nicht einfach ein Callcenter für Uber in Indien, sondern erfinden eigene Produkte, machen eine eigene Lösung für eigene Probleme. Und sowas wie das Wassermanagement ist genauso ein Problem. Das ist vor allem ein Problem des globalen Südens. Es ist insgesamt ein Problem von Megacities, aber wir haben das einfach in Deutschland, diese Art von Problemen nicht, weil unsere Städte geplanter und viel langsamer gewachsen sind und wir einfach eine Kanalisation, ein Wassermanagement haben, das Schritt halten kann mit der Neubebauung. Das ist in vielen anderen Megametropolen, vor allem im Süden, anders und in Indien in fast allen großen Städten das Problem. Also wenn man sich Bombay anguckt mit gut 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, da wird es sehr schwer, eine Kanalisation nachzuziehen. Und im Nachhinein ist es eben nicht, fast nicht mehr oder eigentlich praktisch nicht mehr aufzubauen. Wenn eine Stadt mal wild gewuchert ist und es da keine Kanalisation gibt, dann kann man da auch nicht mehr die Straßen aufreißen und das zurück einbauen. Sprich, die einzige Lösung dort ist ein dezentrales Abwassermanagement. Das heißt, jede größere Mall oder jeder Gebäudekomplex von einer bestimmten Größe muss dort verpflichtend eine Recyclinganlage, wie Julia schon beschrieben hat, aufbauen. Und wenn man da einfach nur mal Mathe macht und hochrechnet, wie viele Gebäude so eine Anlage brauchen und wie viel Effizienzsteigerung eine bessere Anlage im Vergleich zu einer guten oder einer schlechten Anlage bringt, kann man sich ausrechnen, dass da irre viel Geld drin ist und dass sich das total lohnt für Startups wie zum Beispiel Boson Whitewater, das in Julias Geschichte vorkommt, drinsteckt. Und ja, das ist eine sehr indische Lösung und eine, wie ich meine, sehr vielversprechende Lösung, weil das geht weit über Indien hinaus und Indien selber ist schon ein riesengroßer Markt, in dem sehr viel Geld zu machen ist. Aber wenn man da noch den globalen Süden dazu nimmt, der vor den gleichen Problemen steht und auch solche Anlagen braucht, ist das eine sehr indische Lösung und eine sehr vielversprechende, wie ich finde.
Jetzt ist das ja schon der dritte Teil eurer Serie und ich erinnere mich noch ganz gut an den ersten, fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Da gibt es eine ähnliche Geschichte, nämlich da geht es um das digitale Bezahlen und auch da hat Indien ja einen eigenen Weg gefunden.
Ja, das ist ein Riesenprojekt. Das hat mich sehr fasziniert. Da gab es auch einen kleinen Shitstorm danach noch, aber da kommen wir bestimmt noch drauf. Das ist eins dieser gigantomanischen Riesenprojekte der aktuellen Regierung, die ihre vielen Schwächen und Fehler hat und die politisch sehr schwierig ist und die muslimische Minderheit im Land, Minderheit in Anführungszeichen, weil es sind immer noch ungefähr 300 Millionen Menschen, also eine recht große Gruppe für eine Minderheit, die auf diese Gruppe sehr aggressiv reagiert mit einem sehr hindu-nationalistischen Kurs. Das heißt aber nicht, dass diese Regierung nicht gleichzeitig Riesenprojekte in Angriff nimmt, die total beeindruckend sind. Das ist jetzt weder gut noch schlecht zu bewerten, aber es wurde eben die Digitalisierung vorangetrieben, kurz vor der oder ein bisschen ein paar Jahre vor der Corona-Pandemie begonnen und während der Corona-Pandemie auch nochmal durch diesen Corona-Schub der zusätzlichen Digitalisierung vollendet und hat es einfach geschafft, innerhalb von 5 Jahren oder ein bisschen mehr als 5 Jahren ein Land, das in dem die überwiegende Mehrheit kein eigenes Bankkonto hatte, so zu digitalisieren, dass heute wirklich, also fast jeder, wir können wirklich von weit über 90% der Menschen in Indien sprechen, überall, ob in der Stadt oder auf dem platten Land, die Möglichkeit haben, mit ihrem Smartphone, was dort fast jeder hat, durch das einfache Scannen von einem QR-Code innerhalb von Sekunden Geld kostenlos an einen anderen Menschen zu überweisen. Und es funktioniert einfach für Menschen, die in Indien registriert sind. Für Ausländer ist das sehr schwer. Aber für Menschen, die in Indien registriert sind, funktioniert das einfach super einwandfrei. Und das ist für sehr viele Menschen eine sehr große Erleichterung fürs Leben. Es hat andere offene Flanken und auch große Probleme. Aber die Umsetzung dieses Megaprojekts, die wir ausführlich beschrieben haben in dem ersten Teil, die ist technisch betrachtet sehr beeindruckend. Das heißt nicht, dass man davon Fan sein muss, aber sie ist unbestritten sehr beeindruckend. Die Schnelligkeit und die Effizienz, wie das umgesetzt wurde in so einem Riesenland mit 1,3 Milliarden Menschen.
Das kann ich nur bestätigen. Also ging mir auch beim Lesen so, dass ich dachte, oh krass, das ist echt interessant, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit und wie du es beschrieben hast. Du hast den Shitstorm schon angesprochen. Am Ende eurer Artikel steht immer der Hinweis, dass sie vom European Journalism Center im Rahmen des Solutions Journalism Accelerator Programms gefördert wird, also diese Artikelserie, und dass die von der Bill und Melinda Gates Foundation unterstützt wird. Und ich vermute mal, da kommt auch der Shitstorm her.
Ja, ja. Erstmal vielen Dank, dass du die ganzen Abkürzungen und Stiftungsnamen benannt hast. Denn das ist ein Zungenbrecher, um den ich mich gerne drücke. Aber ja, genau. Manche Leute triggert einfach der Name Bill Gates. Das liegt dann an irgendwelchen Erzählungen. Es hat auch ein bisschen irgendwie, es sind ähnliche Leute, die dann auch Probleme mit Atlantikbrücken oder George Soros oder sonst was haben. Das ist eine schwierige Geschichte. Generell mal zu sagen, es ist am liebsten, wäre es mir und auch Brand 1 und wahrscheinlich allen Medienhäusern, wenn wir unser ganzes Geld für unsere Recherchen von unseren Leserinnen und Lesern bekämen. Das wäre der einfachste Fall. Für die machen wir den ganzen Job. Das wäre schön, wenn da genug Geld zusammenkäme, um so eine aufwendige Serie zu starten. Ist aber nicht so und war noch nie der Fall. Deswegen verkaufen wir Anzeigen. Wir haben also in unseren Heften neben unseren Texten Werbekunden, wo es auch immer Interessenskonflikte gibt und die man eben im Journalismus dadurch ausräumt, dass es eine klare Trennung zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung gibt. Und wenn jetzt eben Microsoft zum Beispiel eine Anzeige schaltet bei uns im Heft und danach sagt, ihr müsst aber schlecht über Oracle schreiben, dann sagen wir, machen wir nicht, und die müssen sich eben entscheiden, ob sie es trotzdem eine Anzeige schalten oder nicht. Also damit müssen wir uns schon immer auseinandersetzen im Journalismus. Nun kommt eben seit einigen Jahren dazu, dass der Journalismus in einer Krise ist, dass es andere Angebote gibt, dass Leute lieber kostenlos online lesen oder dass auch Print seine Deutungshoheit und seine Monopolstellung verloren hat, weil es eben viele neue andere Informationsangebote auch gibt. Und deswegen sind die Anzeigenpreise runtergegangen und wir haben noch mehr Bedarf nach neuen Geldquellen, wenn wir solche Serien weitermachen. Die einzige andere Alternative ist, wir lassen es sein oder schreiben alles vom Schreibtisch und erfinden so ein bisschen oder schreiben bei der New York Times oder der Washington Post ab. Das ist nicht unser Weg in Brand 1 und das ist nicht mein Weg als Journalist, sonst würde ich den Job nicht mehr machen. Das heißt, wir brauchen Geld von außen und in dem Fall kommt eben das Geld vom EJC, dem European Journalism Center, jetzt sage ich doch die schwierigen Abkürzungen, und dem Solution Journalism Network, die unsere Kooperationspartner sind. Also die haben Programme aufgelegt und an uns Geld weitergegeben. Weil die ihr Geld auch nicht aus der Luft kriegen, die wären auch gerne reich wie wir, sind es aber nicht, müssen die selbst wieder irgendwo Geld eintreiben und haben für dieses spezielle Programm, auf das wir uns beworben haben, von der Bill & Melinda Gates Stiftung das Geld bekommen. Nun haben schon die beiden Stiftungen, die dazwischen sitzen, die klare Voraussetzung, dass die Bill & Melinda Gates Stiftung keinen Einfluss nehmen darf auf deren Arbeit. Und wir wiederum als Brand 1 und Julia und ich als Journalisten sowieso haben den klaren Grundsatz, dass uns niemand reinredet. Nun haben wir es also mit zwei Stiftungen zu tun, die von einer anderen Stiftung Geld bekommen hat, die uns Geld geben und die in unsere Arbeit einfach nicht reinreden dürfen. Das war von Anfang an klar, das wissen die auch, das wollen die auch nicht und das dürfen sie bei uns auch nicht. Das heißt, die sehen die Texte, wenn sie gedruckt sind. Also genauso früh wie unsere Leserinnen oder Leser in diese Stiftung, die uns das Geld gegeben haben, unsere Texte. Nun hat aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Name Bill Gates Leute getriggert, die dann eben sich den Text halb oder gar nicht durchgelesen haben und irgendwie vorgeworfen haben, ich würde Anti-Bargeld-Propaganda machen. Das kam aus so einer Pro-Bargeld-Richtung. Ist ein bisschen schade, weil ich das weder in dem Text so geschrieben habe, noch in dem Text unwidersprochen die Digitalisierung erwähnt habe. Und wer sich ein bisschen die Mühe gemacht hätte, meine früheren Texte zu lesen, in denen ich über digitales Geld, über Bargeld, über die Probleme von Digitalisierung oder über den Darknet-Handel als bessere Alternative zum Straßendrogenhandel geschrieben habe, die hätten leicht rauslesen können, dass ich definitiv kein Anti-Bargeld-Propagandist bin. Aber das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ich habe meine Privatmeinung und ich schreibe einen Text über ein interessantes Phänomen. Ich mag privat auch Käse, aber ich bin deswegen kein Käsepropagandist in meinen journalistischen Texten. Also da kamen einfach ein paar Trolle. Da habe ich so reagiert, wie ich in solchen Fällen immer reagiere. Ich habe einmal meine Haltung dargelegt und gesagt, warum ich das anders sehe und warum ich nicht das Gefühl habe, mir was vorwerfen lassen zu müssen, und habe dann die Trolle in ihrem Teich weiterquaken lassen. Und die haben es dann auch relativ bald ausgequakt und sind irgendwo anders hingezogen und haben jemand Neues gefunden, dem sie irgendwas vorwerfen können.
Dann zoomen wir ganz zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen raus, nämlich ich sag mal, so eine Verbindungsbrücke zwischen Indien und der deutschen Wirtschaft. Was habt ihr denn so mitgenommen oder gelernt auf euren Recherchereisen, wo ihr gesagt habt, oh, das fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend und interessant und das könnte auch für Deutschland beispielsweise irgendwie Vorbildwirkung haben?
Eigentlich das Beeindruckendste ist, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, dass es da einfach hunderte Millionen junger Menschen gibt, die richtig scharf darauf sind, zu arbeiten und was zu erschaffen und Karriere zu machen. Vor allem im Gegenschnitt zu auch meiner Generation, irgendwie der Gen Y, die gerne für die 4-Tage-Woche kämpft und wenn sie das erreicht hat, für die 3-Tage-Woche kämpft und so weiter. Da fühle ich mich ja auch getroffen. Wir haben dort drüben aber mit Menschen zu tun. Julia und ich waren ja schon öfter journalistisch in Indien und haben da auch einige Menschen wieder getroffen. Julia war das erste Mal, glaube ich, Mitte der 2000er Jahre dort. Und vor 5 Jahren waren wir noch mal intensiv länger dort und haben eben Leute wieder getroffen, die etwa in unserem Alter sind, die damals eine kleine Vermietungsfirma hatten mit 2 Kollegen zusammen. Der hat jetzt eine Firma mit 50 Angestellten und arbeitet Tag und Nacht. Und da haben wir so ein bisschen über persönliche Lebenswege geredet und Work-Life-Balance und all das. Und wir haben ihn auch gefragt, warum er so extrem reinhaut, weil er mehr arbeitet, als er müsste und weil er ganz gut Geld schon verdient, nicht nur für indische Verhältnisse. Und er meint einfach, ja, er ist gern dort, aber es ist einfach richtig scheiße, arm in Indien zu sein. Also der Druck, dort Geld verdienen zu müssen, weil Armut überall blöd ist, aber in einem Land wie Indien nochmal ein ganzes Stück viel mieser ist als in Deutschland, ist sehr, sehr hoch. Und dazu kommt einfach, wenn er jetzt morgen aufhören würde zu arbeiten, sind in der gleichen Stadt, in der gleichen Straße hunderte, tausende, Millionen anderer, die ähnlich gut sind wie er, die das Gleiche können, die genauso hungrig sind, die sofort seinen Job übernehmen würden. Also dieser Konkurrenzdruck zu arbeiten und dieser irre Drive, was tun zu wollen und was aufzubauen, was gründen, was hinzukriegen, fand ich sehr, sehr beeindruckend und ist eine ganz andere Welt, sind ganz andere Voraussetzungen, Ausgangssituationen als in Deutschland.
Und ich würde vielleicht auch noch ergänzen, also die Idee unserer Serie war eigentlich von Anfang an, das Bild, das in Europa und speziell auch in Deutschland über Indien vorherrscht, so ein bisschen abzudaten. Wir haben beide, also Holger hat es schon erwähnt, wir waren beide schon häufig in Indien, haben dort recherchiert, sind auch sehr gut vernetzt mit indischen Kolleginnen, mit denen wir ja auch für diese Serie zusammenarbeiten. Und unser Eindruck ist, dass die Texte oder die Reportagen, die sich in Deutschland durchsetzen, oft noch sehr klischeebehaftet sind. Also Indien ist irgendwie immer bunt und Elefanten und Frauen, die bunte Saris tragen und Gewürze. Also ich sag mal sehr, sehr oberflächlich. Aber mit dem Bild, das sich uns zeigt vor Ort, hat es nicht so viel zu tun. Es gibt, wie Holger auch schon angesprochen hat, es gibt wahnsinnige wirtschaftliche Umbrüche. Es gibt riesige politische Herausforderungen. Im April, Mai stehen ja die Wahlen an und ist ja die größte demokratische Wahl auf dem Planeten, die mit wahnsinnigem Aufwand betrieben wird. Und wir sind alle gespannt, was dabei rauskommt, obwohl die Tendenz wohl ist, dass die aktuelle Regierung erneut sehr gute Karten hat. Wie Holger auch schon gesagt hat, der Umgang mit Minderheiten. Also es gibt einfach wahnsinnig viel, was nicht stattfindet im europäischen Diskurs in Großbritannien, weil sie eine relativ große indische Non-Resident-Indian-Gruppe hat. Doch ein bisschen mehr, aber in Deutschland eben nicht. Und unser Gefühl ist, dass man Indien unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Wenn man sich politisch interessiert, wenn man sich für Wirtschaft interessiert, Indien ist einfach ein sehr wichtiger globaler Player. Und unsere Idee für die Serie ist, dass wir gemeinsam mit indischen Kolleginnen ein gutes Fundament bieten, mit den Geschichten, die wir mitgebracht haben, die wir jetzt noch bringen werden, um sich einen Überblick zu verschaffen und dann selbst loszuziehen und noch mehr rauszufinden über das sehr spannende Land.
Julia Lauter und Holger Fröhlich hier im Brand 1 Podcast. Und ich danke euch für das Gespräch und für diese spannenden Perspektiven, die wir hier an dieser Stelle im Podcast natürlich nur anreißen konnten. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke dir. Christian.
In der lesenswerten und, wie gesagt, sehr umfassenden Serie zu Indien, ein Land der großen Gegensätze von Julia und Holger, sind bisher 3 Folgen erschienen und die Serie wird in den kommenden Ausgaben noch weiter fortgesetzt. Den Artikel von Julia Lauter zum Wassermanagement in Bangalore, Zurück in die Zukunft, findet ihr im aktuellen Brand 1 Heft Coming Soon, die neue Gründerzeit ab Seite 16. Den Link gibt's, wie gewohnt, in den Shownotes. Und wenn ihr das Heft mal wieder in der Hand halten mögt, also so ganz analog, überall, wo es gut sortierte Zeitschriftenregale gibt, könnt ihr das Heft eigentlich auch kaufen. Am Bahnhof, am Flughafen, im Supermarkt, im Drogeriemarkt und natürlich auch beim Zeitschriftenhändler oder der Zeitschriftenhändlerin eures Vertrauens. Solltet ihr mehr zum Thema Wasser- und Klimawandel hören wollen, empfehle ich euch mal gleich 2 Episoden von uns, vom Podcast Radio Detektor FM. Einmal: Wie kann Deutschland besser mit Wasser umgehen aus Mission Energiewende? Und dann die Folge Starkregenmanagement in Städten aus dem Forschungsquartett, wo es auch um das Schwammstadtprinzip geht, was auch in Bangalore wiederum eine Rolle spielt. Beide Links, klar, in den Shownotes. Und folgt uns doch bitte, wenn ihr den Brand 1 Podcast mögt, wo immer ihr so eure Podcasts hört, bei Google Podcasts zum Beispiel, was standardmäßig hier auf den Android-Telefonen vorinstalliert ist. Und momentan immer noch der wichtigste Podcast-Player bei Google, geht das, indem ihr Brand 1 Podcast sucht und oben links dann auf das Plus bei Abonnieren drückt. Dann könnt ihr noch entscheiden, ob neue Episoden direkt runtergeladen werden sollen oder und ob ihr bei neuen Folgen eine Nachricht bekommen wollt. Mit oder ohne Benachrichtigungen können wir uns gern nächsten Freitag hier im Podcast wiederhören. Würde mich freuen und genießt das sonnige Wetter.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.